Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Herzlich willkommen bei Mikroperspektive, dem Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Yannick
und Rahel.
Und wir treten seit etwa 8 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf.
In unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
Unser heutiger Gast ist Julius Althuttmar. Julius wurde in München geboren, lebt da auch immer noch, hauptsächlich für sein Masterstudium in Mathematik. Und außerdem ist er amtierender bayerischer Meister im Poetry Slam und das schon seit 2 Jahren. Denn vor ein paar Wochen hat er beim Bayern Slam in Bamberg seinen Titel erfolgreich verteidigt. Du hast den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, du würdest in München geboren. War das schon direkt gelogen am Anfang?
Das sind direkte Fake News, muss ich dir leider hier direkt bescheinigen. Ich bin tatsächlich in Bonn geboren worden.
Was?
Und mit 4 Jahren dann nach München gezogen.
Du bist Bonner, du bist gar kein Mensch.
Ja, da hätte ich gedacht, dass du mich schon ein bisschen besser
kennst. Ja, die Recherche war dann doch ein bisschen, da hat sie aufgehört tatsächlich.
Man denkt so, ja, man ist seit 5 Jahren befreundet, man weiß alles übereinander.
Immer wieder Big News.
Ja.
Ändert das jetzt eure Einschätzung von mir radikal, würdet ihr sagen?
Ich würde, wenn dann sagen, zu positiv. Ich bin nicht so der München-Fan von
der. Hast du Bezüge zu Bonn noch?
Nee, ich war irgendwie vor 3, 4 Jahren mal auf dem Slam in Bonn und da bin ich dann mal so durch die Stadt gelaufen und auch zu dem Platz, wo wir früher gewohnt haben. Aber also wie gesagt, ich war noch 3, als wir weggezogen sind. Da habe ich keine Erinnerung mehr irgendwie dran.
Also du würdest sagen, du bist Münchner.
Ich würde es sagen, ich glaube, ein echter Münchner würde mich dafür vielleicht ein bisschen steinigen oder so, aber ich würde es über mich selber behaupten.
Naja, dann wollen wir mal wieder das Thema wechseln, weg von München und
hin zu Bayern nämlich. Ich habe gesagt, du hast den Bayern-Slam wieder gewonnen. Was bedeuten solche Titel für dich, wenn man jetzt sich so ankündigt, er ist bayerischer Meister? Macht das was mit dir?
Also auf jeden Fall macht das was mit einem. Ich glaube, gerade wenn man kommt in die Szene rein, man sieht irgendwie so die Leute, die irgendwie was erreicht haben, die Meisterschaften gewinnen und dann Titel tragen. Das ist natürlich irgendwie lange so ein Ziel. Auf der anderen Seite, je länger man dann in der Szene sich bewegt, desto mehr kann man das dann auch irgendwie einordnen, was so ein Titel eben vielleicht auch nicht bedeutet. Also wir wissen alle, dass Poetry Slam eben ein Format ist, das von viel mehr abhängt, als nur von wie gut die Texte tatsächlich sind. Und dann ist so ein Titel auch immer ein Zufallsprodukt irgendwie auf eine Art und Weise. Das macht es natürlich nicht weniger wertvoll und nicht weniger wichtig für einen, das so zu erhalten und auch diese Anerkennung irgendwie zu bekommen. Aber man kann es so ein bisschen besser in Perspektive setzen und halt sich bewusst sein, dass es nicht nur 100% eigene Leistung ist, sondern auch dankbar sein für so einen Titel.
Ist es so eine aktive Strategie von dir, die du anwendest, um deine besonderen Erfolge nicht zu wichtig zu nehmen, dass du dir immer sagst, so ja, es gehört auch Glück dazu und so?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine Strategie ist, die ich benutze. Ich weiß nicht, ich finde, ich struggle so ein bisschen mit dem so, deine besonderen Erfolge. Ja. Natürlich ist das irgendwie schon was Besonderes, irgendwie so eine Meisterschaft zu gewinnen. Aber ich hoffe zumindest, dass ich noch nicht so in Gefahr gerate, jetzt irgendwie den Kontakt zum Boden zu verlieren und nur noch über meine Anwälte mit Menschen zu kommunizieren oder so.
In München könnte man sich leisten.
Also. Ja, eben nicht, weil man ja die Miete auch bezahlen muss. Genau. Ja, also lustigerweise, ich wurde gefragt, ob ich ein Video aufnehmen kann für die deutschsprachigen Meisterschaften als Sieger der bayerischen Meisterschaften und da sitze ich auf meinem Fensterbrett in meinem sehr kleinen WG-Zimmer und sage so, ja, hallo, ich freue mich voll auf die Meisterschaften, ich kann mir keinen Balkon leisten, so, das ist das ungefähr, was ich sage und das ehrt einen dann doch immer, wenn man weiß, okay, ja, für einen Balkon hat es noch nicht gereicht.
Reicht's nicht.
Wir haben ja alle schon relativ früh mit Slam angefangen, aber ich zum Beispiel habe dann, glaube ich, erst mit 18 oder so bei meiner ersten Meisterschaft teilgenommen. Aber du ja tatsächlich schon relativ früh. Also ich glaube, wie alt warst du? 14?
Ich war, also bei meiner ersten Meisterschaft war ich, glaube ich, 16. Oder 15 ja. Oder kurz bevor ich 16 geworden bin, müsste das gewesen sein.
Genau, und da würde mich total interessieren, wie hat das denn deinen Bezug zu Slam geprägt, dass du auch schon so früh bei Meisterschaften dabei warst?
Und zwar vor allem auch nicht nur U20, die gibt's ja auch, aber man sagt dann Ü20, wobei man auch unter 20 an Ü20 Meisterschaften teilnehmen kann. Und das hast du auch gemacht. Also du warst bei den ersten großen Ü20 Meisterschaften mit 15, 16, ne?
Genau, ja. Das war auch eine etwas wilde Geschichte, da manchmal macht Slam eben wüste Dinge und ich habe mich sehr überraschend für alle Beteiligten so last minute über einen Slam, den man eben gewinnen konnte, um einen Startplatz zu bekommen, habe ich mich völlig überraschend für diese Meisterschaften qualifiziert. Völlig überraschend vor allem für die veranstaltenden Personen dieser Meisterschaft, die nämlich, glaube ich, mit keiner einzigen Person, ich glaube, es war keine einzige Person unter 18 angemeldet, bevor ich mich qualifiziert hatte und ich war dann ja sogar unter 16. Also ich erinnere mich, dass Talamodieu, also diese Whisky-Marke, der Sponsor von der Meisterschaft war. Überall wurde so gratis Whisky ausgeschenkt in dem ganzen Backstage. Überall gab es irgendwie gratis Alkohol. Und es war, also ich würde sagen, die Veranstaltenden in Stuttgart damals, die waren hochgradig nicht begeistert, dass da jetzt noch irgendein 16-Jähriger plötzlich anreist. Ich konnte das natürlich noch gar nicht einordnen und bin dann ganz sehr blauäugig und wirklich also mit großem Staunen da angereist. Und was das dann eben mit mir gemacht hat, war, ich war da natürlich schon ein Event auf diesen Meisterschaften, also schon identifizierbar.
Sehenswürdigkeit.
Oh, ja, genau. Guck mal, der 16-Jährige, der sich hier irgendwie qualifiziert hat. Und dadurch habe ich so einen großen, also würde ich sagen, haben viele Leute in der Szene meinen Namen irgendwie mal gehört. Mhm. So gewusst, okay, der macht irgendwie Slam, vielleicht mal geguckt. Ja, bin ja auch aufgetreten. Und dann hat mir das mega den Eintritt in die Szene irgendwie erleichtert. Einfach über Connections. Es geht ja viel über die Connections, die man irgendwie hat. Und ja, aber auch so dieses ganze Slammily-Feeling, wir nennen uns ja als Poetry Slam Community, nennen wir uns liebevoll, die Slammily irgendwie mal so zu erleben und noch sehr geschützt auch vor irgendwelchen Konflikten. Ich bin da einfach nur, ich wurde da von allen sehr lieb behandelt und sehr behütet. Mhm. Und es war eine sehr, sehr positive Erfahrung.
Ja, das wollte ich gerade fragen, wie war so deine Erfahrung mit den Erwachsenen als 15-, 16-Jähriger? Hattest du da feste Bezugspersonen? Oder waren die alle, haben die sich so mütter- und väterlich um dich gekümmert? Oder waren die trotzdem so künstlermäßig unterwegs und waren so, ey, komm, willst du mit uns da einen Whisky? Ja, probier doch mal.
Ich muss sagen, es haben sich tatsächlich alle sehr, sehr lieb verhalten. So, also da war tatsächlich, ist nichts passiert, was den Jugendschutz irgendwie verletzt hätte. Da haben sich wirklich alle sehr, sehr gut dran gehalten. Ich muss auch sagen, ich war ein, also ich hatte auch persönlich nicht so Interesse daran, jetzt mich irgendwie mies zu besaufen. Da war ich vielleicht ein wenig langweiliger Jugendlicher in der Hinsicht. Ich habe das auch nicht ausgereizt oder versucht auszureizen. Und hatte dann auch natürlich Bezugspersonen, die Leute, die in München veranstaltet haben, die Leute, mit denen ich da schon viel aufgetreten bin, die sich dann auch wirklich sehr liebevoll irgendwie dann darum gekümmert haben, dass ich halt irgendwie da eine gute Zeit habe und keinen Unsinn mache und mich immer schön brav um 10 in mein Hotelzimmer geschickt haben. Genau, ja, so wurde gut um mich gekümmert.
Aber das ist dann, glaube ich, schon ein doller Unterschied. Also, weil, ich weiß nicht, auch als ich war da zwar dann immer schon volljährig, aber so wie ich das wahrgenommen habe, sind dann Meisterinnenschaften doch halt irgendwie so eine Kontaktmöglichkeit zu ganz vielen erwachsenen Personen. Es gibt immer Aftershow-Partys und so. Es wird auch dann oft Alkohol getrunken oder auch vielleicht was anderes konsumiert. Und je nachdem, wie man halt selber drauf ist als junge Person oder vielleicht sogar auch als minderjährige Person, entscheidet sich das dann halt, ob man sich daran beteiligt teilweise so. Also wenn man dann halt Bock drauf hätte, wäre das halt schon so eine Zugangsmöglichkeit.
Voll, voll. Aber die Entscheidung wurde mir tatsächlich bei den ersten Meisterschaften, wo ich als Minderjähriger angereist bin, von den Leuten, die da sich mit einem, also man nennt das ja Mutti-Zettel, Leute, die quasi die Verantwortung für mich übernommen haben, die haben da sehr stark drauf geguckt, dass ich zum Beispiel nicht zu den Aftershow-Partys gegangen bin wirklich dann auch 10 Uhr oder ich glaube, als ich dann 16 war, ist es ja 24 Uhr, ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben, dass man da dann nicht mehr irgendwo sein darf. Ja. Also wie gesagt, ich hatte selber nicht das Interesse, aber gerade als ich da minderjährig auf solchen Meisterschaften war, wurde mir das auch dann nicht gestattet und
das
wurde da sehr rausgehalten tatsächlich.
Ja, ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, früher, als du so angefangen hast, U20, da hing das sehr davon ab, ob man eine Bezugsperson hatte, die sich korrekt verhalten hat. Mhm. Ich glaube, wenn du jetzt eine Bezugsperson gehabt hättest, der das egal gewesen wäre, dann hättest du dich da easy reinschmuggeln können.
Ja.
Und meine These wäre jetzt, dass sich über die letzten Jahre hinweg auch von den wirklichen Regeln und den Strukturen so entwickelt hat, dass es noch mehr eingehalten wird und nicht mehr von Einzelpersonen abhängig ist.
Total. Ich habe das Gefühl, dass diese ganze U20-Szene, die ganze Schutz für U20-Personen generell, dass sich das alles wahnsinnig geändert und verbessert hat in den letzten Jahren. Also es war schon, wie gesagt, ich sehe schon die Schlupflöcher, die es gegeben hätte, auch wenn ich sie vielleicht persönlich nicht ausgenutzt habe, aber ich sehe die Problematiken, die es da hätte geben können und ich glaube, dass da in den letzten Jahren in der Szene von vielen Leuten gute Arbeit geleistet wurde, dass das nicht mehr so problematisch ist.
Allein auch schon zum Beispiel, dass mittlerweile bei Meisterschaften von allen Teilnehmern so ein Code of Conduct unterschrieben werden muss, wo man sich halt zu bestimmten Aspekten einfach verpflichtet, dass man die einhält. Und was ich total wichtig finde, gerade auch bei U20-Meisterschaften, dass da dann ja auch wirklich mit draufsteht, dass man zum Beispiel keine anderen Personen zum Konsum von irgendwas nötigen darf oder wird, so, sonst wird man halt vom Festival ausgeschlossen. Und allein, dass sowas halt wirklich strukturell vorgeschrieben und festgeschrieben ist, ist, glaube ich, echt eine relevante Entwicklung so.
Mhm. Total. Also.
Ja, jetzt gibt es bei Meisterschaften natürlich nicht nur die Szene- und Aftershow-Partys, sondern es ist natürlich ein knallharter Wettbewerb, wie wir wissen. Also halb ironisch gemeint, aber tatsächlich glaube ich, dass bei Meisterschaften der Wettbewerb schon nochmal deutlich mehr im Fokus steht. Wenn ich mit dir, und es ist tatsächlich auch bei Meisterschaften gewesen, so ein Backstage rumhänge, dann nehme ich dich schon oft noch als ziemlich aufgeregt wahr. Also gut, wir schaukeln uns ja manchmal auch gegenseitig ein bisschen hoch, aber ich habe schon den Eindruck, du bist immer noch sehr aufgeregt oft vor Auftritten und das, obwohl du ja schon echt sehr viel Erfahrung hast. Also was macht dich da so aufgeregt immer noch?
Ja, das ist interessant tatsächlich, weil ich würde sagen, dass mit der Aufregung, dass ich das tatsächlich vor so normalen Auftritten so, also was heißt normal, aber wenn das jetzt irgendwie keine besondere Bedeutung hat, kein besonders großer Slam ist irgendwie, ich da jetzt nicht das Gefühl habe, dass es jetzt irgendwie wichtig hier zu performen, dass ich das mit der Aufregung dann in Grenzen hält. Also so ein bisschen Adrenalin hat man natürlich immer, aber ich würde sagen, ich funktioniere dann als eine normale Person vor sowas. Und das ändert sich tatsächlich vor allem vor Meisterschaftsauftritten, weil ich oder man eben dann, finde ich, sehr das Gefühl hat, dass jetzt irgendwie was auf dem Spiel steht. Also oft gibt es irgendwie Qualifikationen für weiterführende Meisterschaften oder es geht eben um einen Titel, der einen in der Szene weiterbringen kann, was einfach so ist, ne? Wenn man halt irgendwie bayerischer Meister ist, dann werden Leute auf einen aufmerksam und sagen, hey, okay, vielleicht kann ich den irgendwie in meinen Line-Up schreiben, da kann ich irgendwie was Nettes auf dem Plakat behaupten, guck mal hier, bayerischer Meister. Also da geht es dann schon irgendwie um was, um mehr als nur eine gute Show für das Publikum zu machen. Und da bin ich durchaus auch anfällig für, weil ich würde mich grundsätzlich als recht ehrgeizige Person beschreiben. Und ich versuche da natürlich so ein bisschen gegenzusteuern, aber ich komme tatsächlich nicht so ganz raus.
Tatsächlich finde ich aber auch, das ist eigentlich eine Sache, die ich sehr cool finde bei dir, dass du das eben nicht versteckst. Also, weil dann finde ich es auch weniger unangenehm, weil so, du sagst offen, das ist dir jetzt schon wichtig und du bist aufgeregt und so und dann weiß man das so und versteht es ja auch, weil es ist ja total verständlich. Und es gibt aber auch so ein paar Leute, die so tun so, ja, ey, passt schon und alles gut. Und dann merkst du aber danach, boah, das war schon hart für die, dass sie jetzt nicht weitergekommen sind. Und man will ja auch immer lieb sein und so. Aber ich finde es dann eher nett, wenn man wirklich zugibt, nee, das ist mir jetzt schon wichtig. Und das geht ja gleichzeitig, dass du dich dann trotzdem freust, wenn jemand anders gewinnt oder so. Ja. Das muss ich ja nicht ausschließen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass du das so offen zugibst.
Und ich finde, es führt dann auch manchmal zu so einer sehr angespannten Stimmung, wenn Leute nicht einfach offen sagen, okay, ist klar, alle sind gerade aufgeregt, weil es Meisterschaften sind und alle sind schon, ich mache das schon 8 Jahre, ich bin natürlich nicht mehr aufgeregt, weil man sich vielleicht auch ein bisschen zu cool dafür ist, um dann bei Meisterschaften noch aufgeregt zu sein, obwohl man es halt ist. Und dann führt das, finde ich, oft eben dazu, dass die Situation im Backstage oder unter den ganzen Auftritten halt doch irgendwie sehr angespannt ist, was insgesamt einfach nicht so förderlich ist für die Atmosphäre.
Ja.
Und das fand ich zum Beispiel total schön bei den letzten Bayerischen Meisterschaften jetzt vor ein paar Wochen beim U20-Wettbewerb, weil ich da eine Runde moderiert habe und deswegen halt auch die ganze Zeit dabei war bei den Halbfinalen und ich total mitbekommen habe unter den U20erInnen, dass die sich total lieb gegenseitig betreut haben. Und ich hatte eben total das Gefühl, dass die das nicht voreinander jetzt verstecken müssen, dass irgendwie, dass sie jetzt aufgeregt sind wegen der Meisterschaft, weil das irgendwie so voll klar ist, dass man irgendwie aufgeregt sein darf. Und die durften das irgendwie auch voreinander zugeben, so hatte ich den Eindruck. Und die sind so lieb miteinander umgegangen und haben sich da so richtig unterstützt darin. Und das fände ich total schön. Ich glaube, da kann sich die Ü20-Szene richtig viel von U20 abschauen. Wie offen und wie lieb die miteinander sind und sich gegenseitig übereinander kümmern, obwohl sie gerade im selben Wettbewerb stehen.
Total, total. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich eigentlich auch finde, dass wir als Ü20-Szene und jetzt auf den letzten Bayern-Slam bezogen, das eigentlich auch gut gemacht haben. Ich finde, diese Aufregung ist natürlich irgendwie sowas für einen selber, aber für mich persönlich bedeutet das eben zum Beispiel nicht, dass ich mir jetzt nicht für jemand anderen, der dann eben, also statt mir weiterkommt, freuen kann.
Voll.
Also man ist ja auch dann tatsächlich oft in der Situation, dass man halt gegen einen engen Freund, eine enge Freundin in einer Entscheidung steht und sich halt irgendwie denkt so, klar, würde ich jetzt gerne irgendwie weiterkommen, aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt große Lust hier, dieser anderen Person, die mir auch sehr wichtig ist, da das zu versauen. Also es ist natürlich, ich finde, das kann beides so ein bisschen nebeneinander her existieren und tut es auch. Ich erinnere mich, dass wir beim Bayern Slam richtig schön uns gegenseitig noch so Feedback gegeben haben vor dem Finale, in dem wir beide aufgetreten sind, mit auch noch anderen SlammerInnen, die sich da beteiligt haben. Und,
Und da denke ich mir echt so, wo gibt's das, in welcher anderen Szene, wo es auch Wettbewerbe gibt? So, also wenn du jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, ich glaube, Im Tanzen gibt es ja auch sehr oft Wettbewerbe. Ich glaube jetzt nicht, dass die verschiedenen Tanzgruppen da gegenseitig so dabei helfen. Also den Move könntest du noch ein bisschen verbessern oder so.
Ich habe eine Theorie, warum das sein könnte. Ich glaube, das ist, weil im Slam doch viel Zufall einfach eine Rolle spielt. Ne? Also man hat jetzt nicht so das Gefühl, wenn ich jetzt hier Personen XY das und das erkläre, dann kriegt die automatisch 3 Punkte mehr. So, das hat keine Korrelation. Es kommt ja viel auf Startplatzglück an, auf wie läuft der Abend, auf wer sitzt in der Jury, ist ja alles irgendwie zufällig. Und ich glaube, das ist dann mehr so ein Ding, ist so, man weiß halt im Voraus so, hey, es hat hier irgendwie jeder die Möglichkeit, das jetzt irgendwie zu machen, und wer es dann am Ende wird, das ist auch ein bisschen Glück einfach, und dann kann man, obwohl man aufgeregt ist, halt auch den anderen das Beste wünschen, weil man halt auch weiß, okay, ich schade mir jetzt nicht dadurch, dass ich denen helfe, sondern wir sind irgendwie alle dieser Zufallsmaschine ausgesetzt, und wir können einfach irgendwie alle zusammen das Beste draus machen.
Ich glaube auch, es würde der ganzen Situation noch mehr schaden, wenn man so das nicht macht und gegenseitig sich so, weiß ich nicht, so richtig so anschweigt und anzickt und keine Ahnung, weil dann ist man ja, dann geht es einem ja auch nicht gut. Und das finde ich eben gerade so schön, wenn das passiert, dass man eine gute Atmosphäre untereinander hat im Wettbewerb, dass es ja einen auch pusht und dass man sich wohler fühlt und vielleicht auch einen besseren Auftritt hat. Aber was du gerade gesagt hast zu dem Startplatzglück, finde ich eh auch spannendes Thema, was ja auch mal sehr viel diskutiert wird, dann immer wieder während Meisterinnenschaften, dass es ja sehr verschiedene Systeme gibt, wie dann irgendwie Vorrunden oder Finale auch ausgetragen werden. Also entweder zum Beispiel, es gibt 3 Dreiergruppen, wo dann jeweils die beste Person aus 3 ins Finale kommt. Oder es gibt 2 Vierergruppen und jeweils eine Person kommt weiter. Und aber die Zweitplatzierte kann sich auch noch eventuell qualifizieren. Und es wird ja irgendwie immer sehr heiß diskutiert, was da das fairste System ist, was das beste System ist. Hast du da eine Präferenz?
Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen damit abgefunden, dass es kein ideales System gibt. Also ich persönlich finde das System, das bei den Bayerischen Meisterschaften verwendet wurde, mit 3 Dreiergruppen, 9 Leute aus jeder Dreiergruppe qualifiziert sich die punktbeste Person fürs Finale, beziehungsweise kommt eben eine Runde weiter, finde ich, glaube ich, grundsätzlich ganz gut, weil ich das Gefühl habe, man hat so ein bisschen mehr selber in der Hand. Man muss es irgendwie bei Slam, ist es so, dass grundsätzlich Leute, die früher am Abend auftreten, niedrigere Punkte bekommen. Und in so einer Fünfergruppe ist es eigentlich fast unmöglich, als erste Person gegen die Person, die als letztes antritt, weiterzukommen.
Das ist auch tatsächlich, ich weiß leider nicht mehr, wer das gemacht hat, aber ich glaube, bei den letzten oder vorletzten deutschsprachigen Meisterschaften hat jemand so eine Statistik gemacht, und irgendwie zusammengerechnet aus von der ganzen Meisterschaft, auf welchem Startplatz man wie viele Punkte hatte. Und es war wirklich, konnte zumindest für die Meisterschaft statistisch nachgemessen werden, dass wirklich man von Startplatz 1 bis 5 steigend die Punkte hat und dann Startplatz 6 bis 10, weil da waren es immer 10er-Runden, dann fällt es auf Startplatz 6 nochmal ab, weil es die zweite Gruppe ist, und steigt dann nochmal an bis 10. Also das sind wirklich niedrigere Wertungen, und das kann ja dann nicht nur mit Losungen zusammenhängen, dass wirklich die Leute auf Startplatz 1 und 2 schlechter waren, sondern das ist wirklich ein nachgewiesener Effekt, so muss
genau
man sagen.
Und dann habe ich in der Dreiergruppe eher das Gefühl so, hey, okay, es ist vielleicht schwieriger von Startplatz 1 in dieser Dreiergruppe, aber es ist irgendwie so direkter vergleichbar. Wenn die Leute mich 2 Texte vorher gehört haben, ist es für mich, finde ich es irgendwie fairer. Und dann, wenn man dann in dem System rausfliegt, das hat natürlich auch seine Nachteile, wenn man halt zufällig mit der einen Person in der Gruppe ist, die noch mehr Punkte als man selber hat, kann man auch mit der zweithöchsten Punktzahl rausfliegen. Das ist natürlich Pech, aber für mich ist es so ein bisschen so dieses so, hey, man hat es ein bisschen mehr selber in der Hand. Das finde ich
ich finde es halt vergleichbar. Das ist halt eh schon schwachsinnig, weil man es halt nicht so wahnsinnig gut vergleichen kann.
Ja.
Aber wenn man es schon vergleichen muss, finde ich es auch unter wenigen Leuten halt besser. Es ist halt dann wieder doof, wenn es dann um eine Qualifizierung geht. Also wenn es halt nicht um eine Qualifizierung, sondern nur um den Titel gehen würde, dann denke ich mir, okay, du musst halt irgendwann die Person schlagen. Und wenn du die Person halt in der Dreiergruppe nicht schlägst, dann musst du sie dann halt im ganz Finalen stechen, irgendwie schlagen. Also irgendwann muss man gegeneinander antreten. Aber wenn es halt um Qualifizierung geht, im Sinne von, dass alle, die im Finale sind, zum Beispiel weitergeschickt werden zu irgendwelchen deutschsprachigen Meisterschaften oder so, dann finde ich es halt wieder schwierig.
Ja, weil dann kann es eben passieren, dass du die zweithöchste Wertung des ganzen Abends hattest und trotzdem nicht weiterkommst, weil du in der Dreiergruppe warst mit der Person, die höchste Wertung hattest. So. Aber klar, jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Was ich auch spannend finde, die Szene selber sagt ja immer, hey, the points are not the point. So, hey, the point is poetry. Es ist uns eigentlich egal. Wir wissen, wir machen das für die Kunst. Und ich frag dich oder euch, stimmt es wirklich? Weil klar, es gibt natürlich auch Shows, also normale Slams, die damit beworben werden, hey, wir haben jetzt nur Meister oder MeisterInnen zu Gast. So.
Der beste Poetry Slam der Welt.
Der beste Poetry Slam der Welt, so, was bestimmt ein bisschen ironisch ist. Aber also genau, die Frage, glaubt ihr, stimmt wirklich, ist der Point not the points, sondern Poetry?
Also ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, aber ich habe das Gefühl, dass das in 90% der Fällen stimmt. Bei so Slams. So, natürlich ist es mir irgendwie wichtig, dass ich vielleicht sage, hey, ich würde gerne irgendwie noch ein zweites Mal auftreten an einem Abend, wenn das irgendwie cool ist oder so. Aber gefühlt kann ich in einen Abend reingehen, wo es jetzt nicht um einen Titel geht, und kann einfach sagen, hey, es geht mir jetzt nicht darum, ob ich jetzt wirklich weiterkomme, sondern ich mache vielleicht auch nicht den Text, mit dem ich denke, ich habe die größte Chance weiterzukommen, sondern ich mache den Text, der ich denke, der ist am besten für den Abend. Und dieses Element des Wettbewerbs, das hat man aber trotzdem weiterhin für, also einfach dafür, dass das Publikum mit einbezogen wird und so ein bisschen bestimmen kann. Und das, finde ich, kann man aber mit mehr Erfahrung, kann man so ein bisschen davon zurücktreten. Und wenn es dann nicht um was Spezifisches geht, finde ich, kann man das mehr so leben, dass man wirklich da ist, um quasi Kunst zu machen oder Leute zu unterhalten, wie man das eben möchte. Und ja, das ist bei den meisten Slams so, in der Theorie so, bei Meisterschaften offensichtlich klar, nicht.
Finde ich auch okay, weil da ist es ja so extra dafür gemacht, dass wir so das Spiel haben. Okay, es wird am Ende Meister, Meisterin geben. Was ich vielleicht ein bisschen kritischer sehe, ist so Kommerzialisierung dahingehend, dass man auch mehr Slams macht, wo es dann, abgesehen von diesem Titel, der ja nicht direkt irgendwie Geld bringt oder so, dass man da aber vielleicht manchmal so Awards oder so macht, wo es dann doch ein Preisgeld gibt am Ende, da denke ich mir, so widerspricht sich die Szene ein bisschen selber, weil wenn man das macht, dann sind offensichtlich die Points doch der Point.
Ja, ich weiß nicht, sind diese Awards dann, ich bin da nicht so drin.
Ich bin
da
auch nicht so drin, ich habe nur gehört, dass es da dann auch so ein Preisgeld gibt für eine Person, die dann in so ein Award bekommt, oder war mein erster Impuls, ich habe mich jetzt nicht genau damit befasst, war so, oh, das ist doch, also dann sind doch offensichtlich die Points der Point, wenn da jetzt sogar Geld noch dranhängt. So.
Ja, vielleicht. Andererseits finde ich mehr Geld für Leute aus der Szene auch grundsätzlich eine positive Sache.
Also. Ich muss sagen, unterm Strich so, ja, es stimmt, es geht dann meistens nur eine Person mit einem Titel nach Hause und da spielt immer viel Enttäuschung, viel Ehrgeiz und so mit rein. Aber was, finde ich, dann trotzdem auch oft nach so einem Meisterschaftswochenende zurückbleibt, sind dann halt doch diese ganzen Vernetzungserfahrungen und so, die so einen positiven Effekt haben. Und ich, also wenn ich mir so überlege, wenn ich mir dann vorstelle, okay, ich habe jetzt zwar den Titel irgendwie nicht bekommen, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte Slam nicht und diesen Austausch, dann finde ich es doch wieder, also finde ich es richtig schade. Und das ist das, worauf ich nicht verzichten wollen würde, auch wenn ich jetzt irgendwie dann keinen Titel bekomme oder so. Also überhaupt, ja, anderen Texten zuzuhören und mich auch auszutauschen.
Das ist auf jeden Fall auch vorhanden, ja. Vielleicht letzte Frage, um diesen Themenblock Meisterschaften abzuschließen. Du hast, wie gesagt, ja schon sehr früh Erfahrung damit gemacht mit Meisterschaften und dadurch auch mehr mit Wettbewerb und Punkten und so weiter. Inwiefern lässt du dich von Meisterschaften oder Bewertungen beim Schreiben beeinflussen?
Das ist eine Frage, auf die es, glaube ich, keine ultra angenehme Antwort gibt, weil ich persönlich tatsächlich Texte explizit für die Bühne schreibe. Also ich habe früher auch Texte für mich geschrieben, aber aktuell bin ich immer viel ausgelastet, sodass ich nicht die Zeit habe, mich hinzusetzen und aus Spaß zu schreiben. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss für die Bühne schreiben. Und wenn man mit dieser Attitude rangeht, dann ist man A, in seinen Formen natürlich eingeschränkt, in dem, was man überhaupt schreiben kann, weil wir wissen alle, dass Slam-Bühnen ein etwas, also man kann zwar in der Theorie alles machen, aber was dann letztlich funktioniert auf der Bühne, ist
eingeschränkt.
Ist eingeschränkt, ja. Also ich kenne das schon von Stand-Up-Comedians, die ihr Comedy-Bit performen, aber weil sie das Mikro aus dem Mikroständer nehmen, ist das Publikum dann irgendwie so, das ist kein Poetry Slam, das gefällt uns jetzt nicht.
Oder das ist nicht gereimt.
Genau,
oder,
so. Ja. Also da ist schon so, dass man dann, wenn man Texte für die Bühne schreibt und um auf einer Bühne erfolgreich zu sein, was für mich auch ein Motiv ist, also es geht mir jetzt nicht spezifisch ums Gewinnen, aber natürlich ist es ein gutes Gefühl, Texte auf der Bühne zu performen, die Leuten gefallen. Die Leute zum Lachen bringen.
Das ist auch ein Selbstzweck, so. Es macht Spaß, weil es Spaß macht. So.
Genau, das ist eben der Punkt, warum ich Texte schreibe. Und deshalb beeinflusst mich das, würde ich schon sagen, sehr doll, weil ich für dieses spezifische Format schreibe und in diesem spezifischen Format eben sehr in meiner Ausdrucksform und in den Themen, in der Themenwahl auch eingeschränkt bin und das eben einen großen Einfluss hat. Und eingeschränkt klingt jetzt so negativ, aber also. Ich empfinde es jetzt nicht als beschränkend, aber es beeinflusst sehr das, was ich mache.
Aber also heißt es, es gäbe was, was du vielleicht gerne schreiben würdest, aber nicht schreibst wegen Slam, also ein Thema oder ein Stil oder?
Ich glaube eher, dass es bei mir so ist, dass ich, wenn ich keinen Slam, keine Bühne hätte, eher weniger schreiben würde oder nicht schreiben würde. Deshalb meine ich, ich empfinde es nicht als beschränkend, ich finde es eigentlich fast als befreiend, so dieses Ziel zu haben. Aber trotzdem kann ich ja nicht leugnen, dass die Form meiner Texte, wie sie sind, eben sehr auf dieses Format ausgelegt sind.
Das geht mir tatsächlich auch so und ich finde, das ist irgendwie eine Sache, die hat auch, das ist dann einfach Glück oder Zufall oder auch schön, dass die beiden Sachen, die wir, glaube ich, eh gerne schreiben, auch die Sachen sind, die gut funktionieren auf Slams. So, das ist dann natürlich besser für jetzt dieses Slam-Format als Leute, die am liebsten leise Lyrik schreiben und so weiter und nicht so viel Auftrittsmöglichkeiten haben ohne Slam, aber wo sich das mehr beißt, weil jetzt leise Lyrik-Sachen tendenziell nicht am besten funktionieren, wenn man jetzt da irgendwie Erfolgskriterien oder so anwendet oder möglichst lauten Applaus oder so.
Oder Leute, die wirklich innovative Sachen irgendwie machen wollen, sind halt auch der Slam-Bühne leider.
Die sind dann mehr angewiesen. Die müssen das machen, damit sie es überhaupt machen können. Und wir haben halt das Glück, dass das, was wir machen, auch das ist, was am besten da funktioniert.
Ja. Ich wollte auch gerade sagen, dass es bei mir voll anders ist, weil ich, wenn ich irgendeine Idee habe oder so, ich schreibe halt schon gerne Lyrik, auch nicht nur, aber ich schreibe auch gerne kurzformatige Lyrik oder ich arbeite zum Beispiel auch an einem längeren Buchprojekt oder so. Und immer, wenn ich eine Idee habe für irgendwie eine Geschichte, keine Ahnung, oder ein Thema oder weiß ich nicht, irgendeinen Einfall, dann überlege ich immer ewig lang rum, wird das jetzt ein kürzeres Gedicht oder schreibe ich jetzt das noch ein paar Seiten länger, dass es dann ein Slam-Text ist oder baue ich das in mein Buchprojekt ein? Also ich habe da voll den Struggle dann oft, weil ich immer erstmal überlegen muss, für welchen Aspekt meines Schreibens verwende ich das jetzt? Und ich glaube, da beneide ich euch manchmal so ein bisschen darum, dass ihr das so auf die Bühne gezielt schreiben könnt, eure Sachen, und es nicht vorsortieren müsst, für was nehmt ihr jetzt diesen Einfall her irgendwie?
Wir sind jetzt aber nicht alle nur AutorInnen, sondern wir moderieren auch. Also Ral und ich in Würzburg den Nachwuchs-Slam und du in München mit noch ein paar KollegInnen, den auch so eine Art Nachwuchs-Slam, den Bless the Mic. Und wir haben jetzt folgendes Setting uns einfach mal ausgedacht. Stell dir vor, Julius, wir sind auf dem Oktoberfest. Kennst du,
glaube ich? Bist du aus München?
Ist the place to be. Ja. Und wir müssen da einen Slam veranstalten. Wir haben auch keine Wahl, wir müssen einfach.
Das klingt gut.
Genau, und zu zwar Teamvorgabe, es muss ein feministischer Slam sein. Also wir müssen jetzt zu dritt einen feministischen Slam auf dem Oktoberfest moderieren.
Ausgezeichnet.
Und es gibt aber noch eine Einschränkung. Auch das ist einfach...
Weil es noch nicht schwierig genug ist.
Genau, ist noch nicht schwierig genug. Also einfach, da dachte sich der OB, hey, das wäre eine gute Idee. Nämlich, wir müssen das zu dritt moderieren und zwar in Form einer Ein-Wort-Moderation, Wort-für-Wort-Moderation. Wir dürfen jeweils immer nur ein Wort sagen und dann muss die nächste Person reihum und so müssen wir zusammen die Moderation basteln.
Klar, wie man es kennt.
Es ist also ein natürliches Setting für uns alle. Und wenn ihr ready seid, würde ich sagen, dann fangen wir an. Ich darf quasi das erste Wort sagen, unser Publikum begrüßen und dann schauen wir mal, was rauskommt, wie gut wir als Team auch vielleicht funktionieren für Moderation.
Ich habe hohe Hoffnung.
Also. Okay. Das heißt, es ist erstmal Applaus. Woo-hoo.
Machen wir um Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn?
Ich mache als zweites.
Okay, dann legen wir los. Okay. Hallo.
Herzlich
willkommen
zu
unserem
Bierzeltsexismus
Slam.
Wir
möchten
euch
alle
mitnehmen
bei
unserem
feministischen
Wettbewerb.
Wir
haben
sechs
tolle
auftretende
queere
Personen
für
euch
mitgebracht. Im Koffer.
Die
selbstgeschriebene
feministische
Lyrik
performen.
Prost.
Bitte
seid
lieb
und
spendet
am
Ende.
Neben
der
Bierzelt-Eingangstür
Geld
für
wichtige
queere
Themen.
Denn
ihr
seid?
Schuld.
Ihr seid schuld.
An.
Nein, bitte Punkt.
Ihr seid schuld. Punkt. Okay. Ich bin vollkommen okay damit zu sagen, ja. Leute, die beim Oktoberfest
sind schuld.
Chillen, sind einfach schuld.
Einfach schuld, ja.
Ist egal an was.
Okay, haben wir noch irgendeine wichtige Sache vergessen? Brauchen wir noch einen Satz vielleicht zu
die Regeln erklären.
Genau, okay.
Regeln.
Beim
Poetry
Slam
gibt
es
wichtige
drei
Regeln.
Keiner
darf
sich
diskriminierend
verhalten
oder
Requisiten
außer
dem
Bierkrug
mit
auf
die feministische Bühne.
Was?
Die
feministische
Bühne
bringen.
Außerdem
gibt
es
diverse
Themen,
die
vorgetragen
werden.
Respekt
the
poet
ist
eine
ganz
wichtige
Regel,
damit
alle
lieb
gewertschätzt
werden.
Viel
Spaß
und
feministische
Inspiration
wünschen
wir
euch
sexistischen Biertrinkern.
O-Zapft.
Ich glaube,
wir werden den Job bekommen.
Die Leute sind ready, glaube ich. Die sind jetzt on fire für ein bisschen deepen Feminismus.
Ja.
Also, die
bucht
die,
uns.
Ja, wirklich. Also fürs Oktoberfest. Ja,
ich glaube, die sagen jetzt auch so: Oh mein Gott, warum war ich jahrelang sexistisch?
Wirklich.
Wie konnte ich nur?
Ich glaube, Sexismus besiegt einfach,
ja.
Oder?
Ja. Ich weiß noch nicht, was jetzt da die Regeln tatsächlich sind. Ich habe da selber den Überblick verloren. Ich wollte darauf hinaus, dass die Leute sich schon verkleiden dürfen, aber nur als Drag Queens.
Aber das ist natürlich nicht dran gedacht.
Ja, bei dem Spiel
das
ist es
auch
natürlich
too much für ein Bierzelt. Also,
nee, also
ich bin Fan davon, aber.
Ja.
Ja, ich muss natürlich sagen, also in einem Bierzelt auftreten ist wirklich mein absoluter Albtraum und bis vor kurzem habe ich auch behauptet, gut, dass ich das noch nie machen musste, aber ich bin letztes Jahr mal bei so einem Volksfest in Freising aufgetreten und die haben uns da ins große Bierzelt verlagert und da saßen zwar vor der Bühne tatsächlich Leute, die sich den Slam anhören wollten, aber hinten in dem riesigen Zelt haben Leute einfach wirklich komplett Bierzelt-Dinge getan und
das war absolut schrecklich. Du bist einfach so ein Cis-Mann und hast keinen Bock im Bierzelt aufzutreten. Ich möchte nicht wissen, wie es den Auftretenden bei unserem feministischen queeren Slam geht.
Ja, die werden wegen uns eine gute Zeit haben.
Die müssen auch einfach genug Bier trinken, dann,
ich glaube,
dann geht
auch.
Es. Dann geht.
Ja. Mhm, wir hatten tatsächlich mal einen Auftritt beim Stadtfest. Betriebsfest der Stadt Erlangen, da war es nur Bierzeltatmosphäre, da war niemand interessiert zuzuhören, war aber die beste Übung tatsächlich, weil man konzentriert seinen Text vortragen musste, ohne dass irgendjemand interessiert war, was man gerade erzählt und deswegen war das, finde ich, also für mich eine gute Übung.
Das könnte auch
im Bierzelt eine gute Übung sein. Und vielleicht
vor allem, weil du Lehrer werden willst.
Ja, vielleicht lernen die zuschauenden Leute da auch noch was dazu. Sehr schön. Julius, wenn du jetzt noch nicht bei dem Bierzelt warst du aber von Anfang an auf ganz verschiedenen Slams, auf verschiedenen Bühnen denn schon unterwegs. Und zwar, wie wir gesagt haben, von Anfang an auch schon ziemlich erfolgreich. Wobei, nee, bevor ich das frage, was war eigentlich deine coolste Location, wenn ich das Bierzelt? Hast du da was? Deine schönste Bühnenerfahrung, die schönste Bühne, die schönste Location?
Es könnte jetzt so ein bisschen biased sein, aber ich bin vor ganz kurzer Zeit in Hamburg aufgetreten im Deutschen Schauspielhaus.
Mhm.
So ein riesiges Theater, ich glaube 1200 Leute oder so gehen da irgendwie rein und es war völlig absurd halt da reinzulaufen, alles ist irgendwie voll mit Stuck und rotem Teppich und alles ist irgendwie mega fancy. Und
angemessen,
das, ja. Ja, und ich weiß nicht, also der Auftritt selber war sehr cool, aber halt einfach so dieses ganze Surrounding war so unfassbar, dass das jetzt, auch weil es noch relativ frisch in Erinnerung ist, glaube ich, als einer oder wenn ich der coolste Auftritt irgendwie bei mir in Erinnerung geblieben ist. Auch weil es, glaube ich, publikumsmäßig der größte Auftritt ist, den ich bisher gemacht habe.
Ah ja, krass. Ja.
Und wo waren eigentlich eure ersten Auftritte so? Weil wir haben alle sehr früh angefangen.
Wir haben alle auch relativ gleichzeitig angefangen. Du, glaube ich, ein Jahr früher als wir. Ich habe in der Kellerbühne vom Erlangen E-Werk, Shoutout an die Bühne, an die Kellerbühne, super Bühne.
Ja, ich kann einen Shoutout geben an meinen Deutschlehrer aus der, ich glaube, 9. oder 8. Klasse, ich weiß nicht mehr genau. Der hat nämlich bei uns an der Schule einen Poetry Slam organisiert und in seinem Deutschunterricht eben auch Poetry Slam behandelt. Und ist dann auch mit uns als Exkursion zu noch einem anderen Slam gegangen. Da war ich das erste Mal auf einem Poetry Slam, bin aber noch nicht selber aufgetreten. Und dann habe ich mit 14-jährigem Selbstbewusstsein habe ich gesagt, ja Mensch, das kann ich auch. Und dann habe ich mich eben bei uns an der Schule das erste Mal auf die Bühne gestellt. Und ja, von da ging's dann los.
Steil.
Ja. Ist ja eigentlich auch ein interessanter Ort, ein interessanter Zeitpunkt, das während der Schulzeit zu beginnen, war bei mir auch so, ich glaube bei uns allen. Wie würdet ihr sagen, hat es eure Schulzeit beeinflusst? Also zum Beispiel Referate oder so, da wird ja oft gesagt, dass da profitiert man davon, aber vielleicht allgemeiner gesagt, wie hat es deine Schulzeit beeinflusst, dass du da schon so früh angefangen hast?
Das ist eine sehr gute Frage, glaube ich. Also ich würde sagen, so, ich hatte immer schon ein bisschen dieses, dass ich jetzt von einem Referat nicht so Sorge hatte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ich merke es jetzt.
Hast du schon mit 10 gereimt, einfach vorgetragen?
Ja, auch Referate. Die Leute haben mich merkwürdig gefunden, wenn ich über das Axolotl dann einen Vierzeiler vorgetragen habe.
Du hast auch andere Referate bewertet mit Punktetafeln.
Genau. Und
da hast du dich weniger sympathisch gefunden.
Wirklich unbeliebt war ich, wenn ich dann die 4 ausgepackt habe. Aber also das hat jetzt, würde ich nicht so sagen, beeinflusst. Für mich war es eher so, ich hatte in der Schule, also ich hatte irgendwie schon so meine Freunde, aber ich war jetzt nicht unbedingt ein cool Kid und ich glaube, dass befördert man auch nicht unbedingt, indem man Poetry Slam macht oder indem man generell irgendwas Außergewöhnliches macht. Ich meine, also 14- bis 16-jährige Kinder sind einfach grausam und alles, was du machst, was irgendwie von der Norm abweicht, wird dir irgendwie zum Nachteil wahrscheinlich gereicht werden von denen. Aber ich hatte eben meine Freunde in der Schule, aber habe dann über Poetry Slam einfach nochmal so einen ganz neuen Schlag Menschen kennengelernt. Ältere Leute, die halt irgendwie so Anfang 20 waren, die ich natürlich super cool fand und mit denen ich dann sehr viel Zeit verbringen durfte und die mich dann auch erstaunlich lieb aufgenommen haben, weil ich ja auf Slams dasselbe gemacht habe wie die und teilweise eben auch ziemlich erfolgreich war, was mir so ein bisschen eine Legitimität und einen Zugang zu solchen Leuten gegeben hat, so Studierenden. Und das hat mich, glaube ich, sehr positiv beeinflusst, dass ich einfach Zeit mit Älteren verbracht habe, um so ein bisschen, ja, ich glaube, da kann man viel lernen als 14-, 15-Jähriger.
Und hattest du da vielleicht auch manchmal so ein bisschen Druck, dass du da so mithalten kannst? Oder war das positiv, dass du schon so früh Bestätigung hattest, dass das, was du machst, da auch irgendwie gut ankommt?
Ich glaube, es war eher positiv. Ich muss nochmal, also die Münchner Szene loben, die ist einfach sehr, sehr, sehr lieb. Mhm. Super viele tolle Menschen in der Szene. Damals schon und heute fast noch mehr, würde ich sagen, sind noch tolle Leute dazugekommen. Also ich habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen mit den Leuten in der Szene gemacht und würde sagen, dass mich das eigentlich nur positiv beeinflusst hat. Und dass mir gleichzeitig aber auch oft doch auch gut nahegebracht wurde. Also sagen wir mal so, als 14-Jähriger auf der Bühne hat man einfach den Vorteil, man sticht heraus aus den ganzen 20-Jährigen, die da stehen. Leute finden einen potenziell ziemlich putzig und tendieren dann dazu zu sagen, ja, also so gut war es jetzt nicht, aber dafür, dass er 14 ist. Und das wurde mir von der Szene auch auf eine liebevolle Art und Weise wurde mir das öfter mal gespiegelt, dass so gesagt wurde, hey Julius, das, was du machst, ist schon gut, aber behalt im Hinterkopf, du hast diesen Vorteil. Und das hat mir auch.
Heute finde ich cute.
Ja, genau. Das hat mir auch durchaus geholfen, eben so ein bisschen das einmal einzuordnen. Und genau.
Mir hat auch irgendwie richtig viel gegeben. So, ich glaube vor allem, dass ich da so einen Space für mich gefunden habe, so abseits der Schule. Weil, also ich bin prinzipiell immer gerne in die Schule gegangen, aber ich war jetzt auch nicht so wirklich das Cool Kid und hatte auch schon den Eindruck, dass ich oft irgendwie anecke. Ich hatte zwar ab der 8. Klasse zwei wirklich fantastische beste Freundinnen bis zum Ende der Schulzeit. Und dank denen war es auch irgendwie immer okay, aber es hat mir so gut getan, mit Slam da so einen Space zu finden, wo ich mich irgendwie ausleben kann und wo ich auch den Eindruck hatte, es ist okay, dass man sich für Sachen interessiert und es ist nicht uncool, irgendwie, ja, keine Ahnung, Begeisterung zu haben und zu schreiben, sich für Literatur zu interessieren und so. Und das hatte ich eben sowohl beim Slam als auch beim Jugendradio, was ich schon ganz lange gemacht habe, auch tatsächlich bei einem Jugendradio, was hier auf Max Neo sendet. Also ich bin eigentlich schon seit 10 Jahren bei Max Neo zu hören. Ja.
Shoutout an Funkenflug.
Auf jeden Fall, Shoutout an Funkenflug. Es war, also das Jugendradio und die Slam-Szene waren so eine wichtige Ressource damals für mich, weil ich da viel mehr ich selber sein konnte, als in diesem engen Sozialgefüge Schule, wo so viel Druck irgendwie herrscht.
Ja. Und jetzt aus so einer bisschen pädagogischen Sicht ist es halt super wertvoll, in dem Alter, wenn man es eh gerne macht, dann auch wirklich zu schreiben, weil einfach das ist ein sehr überforderndes Alter ist, man viele Gefühle und so weiter hat. Und das Schreiben halt das perfekte Tool, um das so ein bisschen zu verarbeiten und loszuwerden. Und wenn du dann noch einen Raum hast, und ich hatte das als Wahlfach in der Schule, das heißt, wir waren 8 bis 10 Leute, haben uns einmal die Woche getroffen, jeder hat Texte mitgeteilt und wo hat man das sonst in der Schule, dass man Output hatte, der nicht irgendwie bewertet wurde? Also wir hatten eben keine Punkte, sondern wo drüber geredet wurde inhaltlich und das wäre ja super persönlich. Also ich glaube, für eine Persönlichkeitsentwicklung ist das auch super wertvoll und sollte irgendwie verpflichtend sein. Und wenn es nicht Texte sind, dann über Musik oder so.
Ich möchte auch noch einen Punkt anbringen, der vielleicht ein bisschen weniger deep ist als das, was du jetzt gerade gemacht hast. Aber so als 14-, 15-Jähriger ist man ja auch oftmals damit sehr am struggeln, wer man ist. Was man kann, ob man überhaupt irgendwie was wert ist.
Genau so deep, Julius,
war das. Genau, und jetzt kommt der wenig deep Teil. Da ist es schon sehr hilfreich, wenn man ab und zu mal ein paar Leute hat, die einem frenetisch zujubeln. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding ist, dass man halt so ein bisschen Selbstvertrauen irgendwie außerhalb von einem Kontext Schule irgendwie tanken kann und merkt, hey, hier ist irgendwas, das kann ich gut, das kann einem ja auch über den Slam-Kontext hinaus super viel Selbstvertrauen irgendwie geben.
Genau. Ich bin relativ still und introvertiert und so und irgendwie dachte ich immer, das widerspricht sich so ein bisschen mit vor Leuten und auf der Bühne reden, aber ich habe schon auch immer bei Referaten oder so gemerkt, dass mir das ultra viel Spaß macht und deswegen finde ich es richtig toll, dass ich da so schon als Teenager merken durfte, ich kann im Privaten bisschen stiller und zurückgezogener sein und kann trotzdem beim Jugendradio oder eben bei Slam gerne vor Leuten sprechen und mich da ausleben. Also das war so identitätsstiftend einfach.
Das waren jetzt alles sehr positive Aspekte. Ich denke mir, es gibt einen potenziell negativen Punkt auch, der irgendwie eintreten kann, wenn man sehr früh mit Slam anfängt in der Schulzeit. Nämlich ist es so, dass junge Leute eh ständig in der Schule mit Bewertungen und verglichen werden konfrontiert sind. Und manche U20-Slams, die gehen da auch schon direkt rein. Also da wird auch mit Punktetafeln bewertet, wenn man auch früh bei U20-Meisterschaften teilnimmt. Mhm. Da denke ich mir so, kann es sein, dass es vielleicht auch dieses Kompetitive noch verstärkt und dass die Leute denken, oh, sie müssten noch mehr wettbewerbstauglich sein, sie werden noch mehr verglichen. Also das wäre der negative Punkt. Die positive Seite wäre, dass es vielleicht Leute auch ein bisschen davor rüstet, mit Leistungsdruck umzugehen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich kann das jetzt nicht 1:1 auf Slam zurückführen oder damit in Verbindung bringen. Kann sein, dass sich das gegenseitig bedingt hat. Kann sein, dass das eine das andere bedingt hat. Aber ich bin ein sehr kompetitiver Mensch, was mir auch, ich denke, dass ich das so ganz okay im Griff habe. Aber ich merke zum Beispiel, dass mir im Studium irgendwie Noten wichtiger sind, als sie sein sollten. Dass mich das mehr mitnimmt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hier habe ich jetzt irgendwie, obwohl ich mich angestrengt habe, keine gute Leistung irgendwie erbracht. Das nimmt mich mehr mit. Und das war auch schon in der Schule so. Mhm. Das ist beim Slam so gewesen. Ich bin mir aber sicher, dass es jetzt keinen positiven Effekt darauf hatte, dass ich dieses, Wettbewerbsding, dass ich das so in meinem Hobby auch noch so krass hatte. Ja. Wobei ich mir denke, dass das ja dem Slam eigentlich nicht alleine vorbehalten ist. Natürlich ist es ein bisschen krass, wenn man sich vorstellt, okay, man stellt sich auf eine Bühne und kriegt dann literally Punkte von irgendwelchen Leuten.
Für persönliche Sachen teilweise.
Dafür, dass man gemacht hat, das ist schon krass.
Ein Einschub, das ist ja nochmal anders in der Schule, so da kriegst du vielleicht schlechte Noten dafür, dass du eine Sache, die du auswendig lernen solltest, die aber nichts mit dir zu tun hast, vielleicht nicht gescheit reproduzieren konntest. So im Slam wirst du theoretisch für persönliche Leistungen, persönliche Erfahrungen und deinen persönlichen Skill bewertet, dann könnte das sein, so du bist ein schlechter Reimer, könnte dann sein, dass das die Aussage ist von einer niedrigen Wertung, das trifft einen noch viel mehr, als du hast Mathe nicht verstanden, kannst du sagen, ich habe halt Mathe nicht verstanden, so.
Ja, genau.
Ja, voll, ich habe auch, mein erstes so richtiges Hobby neben der Schule war Bogenschießen und das habe ich tatsächlich am Anfang ultra gerne gemacht und dann wurde ich aber relativ schnell sehr dolle gepusht, auch zu so Meisterschaften und so zu gehen und war auch dann relativ früh in so einem Kadertraining und so und ich habe das tatsächlich dann irgendwann aufgehört, weil es mir zu viel Druck war und ich das nicht mehr nur für den Spaß gemacht habe, also ich habe wirklich wegen der Meisterschaften aufgehört. Obwohl das jetzt zumindest einen direkten Zusammenhang hat mit wie gut wirklich meine Leistung an dem Tag war und wie gut ich halt bei der Meisterschaft halt geschossen habe. So. Und bei Slam ist es ja noch viel mehr random. Also ich glaube, da ist schon richtig tolles Potenzial dabei, dass es das einem auch so ein bisschen, nicht unbedingt komplett kaputt macht, aber schon so einen dollen Einfluss hat auf die eigene Kreativität und so, weil man eben mega subjektiv von 5 random Leuten so bewertet wird. So. Ich glaub, wenn die nichts mit deinem Text anfangen können, kriegst du eine schlechte Punktzahl, obwohl das vielleicht ein guter Text ist. So.
Deswegen plädiere ich, glaube ich, auch dafür, über 20 Slams, abgesehen von Meisterschaften, nicht mit Punkte, sondern mit Applaus zu bewerten.
Mhm. Total. Ich glaube auch. Ja. Da kriegen alle immer schön Applaus. Das ist irgendwie ein bisschen wholesome. Und dann ist auch immer am Ende, ist dann halt, also es ist ein bisschen unfairer natürlich, weil potenziell entscheidet dann so, wo jetzt die lautesten Applaudierer im Raum stehen, relativ zu der Bühne, wer dann tatsächlich ins Finale kommt. Aber es, das macht so ein bisschen, das macht so ein bisschen weicher, egaler, so softer, so. Das finde ich gut.
Ja. Wir haben vorhin gesagt, du warst sehr cute am Anfang. Das hat auch ein bisschen Bonus gehabt. Diesen Bonus, sprechen wir es aus, den hast du jetzt nicht mehr so. Also du bist ein Mann einfach. Du bist nicht mehr, es tut mir leid, du bist nicht mehr so cute wie früher.
Das wird mir öfter gespiegelt, ja.
Du hast, glaube ich, aber diese Diskrepanz auch so ein bisschen in einem Text verarbeitet, den du uns mitgebracht hast. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel von deiner Anmoderation vorweggenommen hast. Und diesen Text wirst du jetzt netterweise für uns vortragen.
Genau, also du hast es gesagt. Ich deale mit dem Struggle, dass ich nicht mehr so knuffig bin und musste mir dann neue Fähigkeiten aneignen und habe dann folgerichtig natürlich einen Text über das Altwerden geschrieben und den möchte ich jetzt heute mit euch teilen und der beruht auf einer Konversation, die so oder so ähnlich vielleicht oder vielleicht auch nicht stattgefunden hat. Du erzählst vom durch Nadelwälder laufen und dem Hahnenkräher lauschen. Damals konnte man Musik noch im Laden selber kaufen und hörte sommertags beim Baden Felder rauschen. Die Gegenwart erzeugt in dir nur wutentbrannten Neid, weil früher alles besser war in der guten alten Zeit. Du erzählst von deinem Trip mit dem Trabi nach Rom. Kein Handy, nur eine Karte zur Navigation. Von Büchern, die damals nicht drüber auf Dachböden lagen, von Tagen am Meer, wo die Flügel der Lachmöwen schlagen, von sanften Brisen, die Gerüche aus Backöfen tragen. Und du weißt, dass es nach Phrase klingt, doch was dir heutzutage stinkt, ist, dass dir niemand auf der Straße winkt, weil ein Gerät vor jeder Nase blinkt. Du schauerst beim Gedanken an Apple Pen und iPad und zeigst mir voller Stolz dein analoges Schreibset, dein Smartphone ist gerade verschwunden. Du wünschst, das Ding wäre noch mit Kabel verbunden, den Browser darauf hast du erst nach Tagen gefunden und jedes Mal, wenn du in gespannter Stille über den Rand der Brille auf eine Nachricht blickst, frage ich mich, mit wie viel Misstrauen kann man auf Schrift schauen? Deine Stirn so gerunzelt, ich würde sie gern glatt streichen, fehlen beinahe SMS-Anrede oder Satzzeichen. Du warst einer von denen, die sagten, ich benutze Skype nicht, während die Zeit sich heimlich an deinem Schreibtisch vorbeischlich. Du bist mutlos, ein Wutkloß, abgehängt vom digitalen Zeitalter, aussortiert. Du bist einer von vielen, die ihr in der Vergangenheit gefangen seid, in Zeiten von Knicks und Handkuss geboren, hast du heute den Anschluss verloren. Und weißt du was? Fast wäre ich auf deiner Seite. Fast hätte ich Mitleid. Aber dann musst du dich wieder beschweren über die Jugend und ihre E-Roller und dieses Instagram und unsere allgemeine Unfähigkeit und bla bla bla. Und dann lehnst du dich in deinem Ohrensessel zurück, holst dein Smartphone heraus und beginnst deine Nachrichten, deine Freunde zu tippen, damit ihr euch heute Abend zum Kanasterspielen treffen könnt. Und du tippst. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber du hast dein Handy natürlich so eingestellt, dass bei jedem Tastendruck maximal vibriert. Und du tippst weiter. Der Winter zieht ins Land. Äonen vergehen und schließlich schaust du und entdeckst einen Rechtschreibfehler im ersten Wort und dann löscht du jeden einzelnen Buchstaben wieder und ich frage mich, ob du das absichtlich machst, ob es dein einziges Ziel im Leben ist, mich in den Wahnsinn zu treiben. Du sitzt da in deinem Wohnzimmer und aus irgendeinem Grund ist alles beige. Dein Ohrensessel ist beige, dein Lampenschirm ist beige, der Teppich auf dem Boden ist beige, die Teppiche, die an den Wänden hängen, sind beige, dein Plüschsofa ist beige, auch wenn du behauptest, die Farbe wäre ein abenteuerliches Ocker. Aber das kann man eh nicht unterscheiden, weil vor deinen Fenstern immer die dicksten Vorhänge hängen, für deren Herstellung wahrscheinlich ein ganzes Bataillon beiger Schafe über mehrere Jahrzehnte hinweg geschoren werden musste. Es ist so düster, dass ich Minenarbeiter aus dem 19. Jahrhundert um ihre Öllampen beneide. Ich verstehe nicht, warum sich jemand freiwillig auf die Farbpalette eines Latte Macchiatos festlegt, warum irgendjemand in diesem budgetbraunen Bunker leben wollen würde, wie überhaupt noch beige für den Rest der Welt übrig sein kann und ich verstehe nicht, warum mich das hier alles überhaupt so aufregt. Ich meine, es gibt dich ja offensichtlich gar nicht wirklich. Du bist viel zu sehr Klischee, um eine real existierende Person zu sein und trotzdem gehst du mir nicht aus dem Kopf. Du bist die Personifizierung der Hoffnungslosigkeit, der Inbegriff des Abgehängtseins. Ich glaube, es gibt dich, weil ich Angst habe, eines Tages zu dir zu werden. Vielleicht bin ich einfach nicht arrogant genug, um zu glauben, dass ich für immer mit dem technischen Fortschritt werde mithalten können. Für mich wird es nicht mehr das Smartphone sein, aber der Tag wird kommen, an dem ich nicht mehr bereit sein werde, mir einen Computerchip in die Hirnhaut pflanzen zu lassen, nur um meinen kognitiven Verfall tagesaktuell zu tracken. Vielleicht sehe ich jetzt schon, wie meine Erinnerung an Vergangenes langsam von der Zeit glattgefeilt wird, wie Ecken und Kanten, Sorgen und Ängste verschwinden und ich mir selbst eine unrealistische Idylle vorgaukle. Vielleicht habe ich Angst, eines Tages die Hoffnung zu verlieren und aufzuhören, auf eine bessere Zukunft zu vertrauen. Gut, bis dahin ist es noch ein Stück, aber falls mein zukünftiges Ich in ein paar Jahren dieses Schriftstück auf seinem Retina-Display öffnet, dann hoffe ich, dass dieser Text als eine Erinnerung dient, nicht aufzuhören, in der Gegenwart zu leben und als eine Erinnerung wirklich nie, niemals einen beigen Ohrensessel zu kaufen.
Dankeschön. Julius Althuttmar, wie war das jetzt im Radio? Ich meine, klar, die Bühnenexperience fehlt, aber könntest du dich daran gewöhnen, das auch im Radiostudio öfter mal so einen Slam-Text zu lesen?
Tatsächlich ultra geil, wenn man so nices Feedback auf die Ohren bekommt. Man hat so richtig den Radiosound und hört dann, was man sagt, so ein bisschen selber auf den Kopfhörern und das hat sich richtig gut angefühlt,
muss ich sagen. Also, viele, glaube ich, finden es eher verwirrend. Ich glaube, die strugglen da damit. Deswegen interessant, dass du das jetzt gut findest.
Ja, irgendwie hat sich gut angefühlt, muss ich sagen.
Ich fühle mich auch mal so professionell, wenn ich mich selber im Radio reden so. Also,
ich muss auch mal kurz sagen, ihr habt auch wirklich richtig gute Radiostimmen. Ich muss sagen, also ich
finde das. Oh, danke.
Ich höre euren Podcast ja auch und ich bin jedes Mal bin ich impressed einfach.
Ja, man wird ja auch nur eingeladen, wenn man Fan ist. Also ja. Stell dir mal vor, du dürftest eine der drei goldenen Regeln beim Slam brechen. Nochmal kurz Wiederholung. Also Regeln sind quasi, dass man sich nicht verkleiden darf, dass die Texte selbst geschrieben sein muss und man muss ein Zeitlimit von ungefähr 6-7 Minuten einhalten. Welche Regel würdest du gerne mal brechen wollen davon am liebsten?
Oh, ich muss sagen, ich muss mit diesem Zeitlimit gehen, weil man hat es schon öfter, dass man halt irgendwie sagt so, ja, okay, der Text ist jetzt 6 Minuten 30, aber das Zeitlimit ist 6 Minuten, dann setze ich mich nochmal hin und dann streiche ich irgendwie Sachen raus und dann kann man auch Texte nicht auswendig lernen, weil man irgendwie immer weiß, okay, ich muss den vielleicht noch ändern, wenn ich irgendwie was rauskürzen muss und wenn ich dann alles schon auswendig kann, ist das mega nervig, diese Bahn, die man dann im Gehirn geschaffen hat, schon wieder rückgängig zu machen. Ich meine, ich glaube, die anderen Sachen wären irgendwie interessanter, so sich mal zu verkleiden. Mhm. Aber ich habe gar kein Verlangen mehr, verkleidet auf eine Bühne zu gehen, wirklich nicht. Und
vielleicht mal einen beigen Pulli, das wäre so gag-wise.
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, habe ich einen beigen Pulli, den ich auch ab und zu aus Versehen anhabe. Ich hatte den auf jeden Fall schon mal an für den Text.
Oha.
Ja, genau, aber ich glaube, ich müsste bei dem, und also nicht selbstgeschriebene Texte. Ja, ich lese schon auch gerne das vor, was
findest
ich selbst geschrieben
habe. Findest du einen Text
schon
einfach geil?
Ja.
Das wird ja auch gut. Also wenn ich deinen Text hätte.
Ja. Genau.
Ich würde tatsächlich die Regel brechen wollen, die selbstgeschriebene.
Ja.
Weil ich nicht überzeugt bin von meinen Texten. Ich mag meinen Text, aber also Janik und ich spielen ja jetzt auch demnächst in einem Theater in Würzburg bei so einem Balladenabend mit, einen Monat lang, wo einfach ganz viele Balladen vorgetragen werden, die ja auch nicht von uns sind. Und ich habe tatsächlich, als ich jetzt das erste Mal wirklich auch so einen circa 6 Minuten langen Text von anderen Leuten gelernt habe, so eine Ballade eben, die ja auch schon ein bisschen älter ist, festgestellt, dass ich es total toll finde und es auch richtig schön finde, mich so richtig in die Sprache und in die Worte von jemand anderem reinzudenken und wirklich zu überlegen, warum stehen da diese Worte und nicht immer mein eigenes Dings immer wieder zu wiederholen und so, sondern wirklich mich da so reinzufühlen und auch zu überlegen, wie performe ich das? Da entsteht so was Neues, weil ich ja die Worte von jemand anderem interpretiere, mit dem ich auch nicht mehr sprechen kann, weil die Person vielleicht schon irgendwie tot ist und das finde ich irgendwie richtig toller, neuer Effekt so.
Voll, und irgendwann habe ich das Gefühl bei meinen Eintexten, ich denke da nicht mehr drüber nach, was ich sag so, ich spule das so ab, ich bin zwar da im Moment, aber so, ich reflektiere das nicht. Und tatsächlich lerne ich genau für diesen Theaterabend gerade 2 Slam-Texte von anderen Leuten, von Lars Ruppel und Skok Okwan. Und es macht also mega Spaß, weil man selber dann Sachen anders interpretiert, als die Leute, die es selber geschrieben haben. So genau, man muss sich so voll reinfuchsen und man kann sich auch so einen anderen Sprachrhythmus mal aneignen. Und das Interessante war, also ich habe da mit Skok selber drüber geredet und hatte so ein bisschen Angst, dass der es scheiße findet. Und er meinte, er hat sich so gefreut, weil es auch, glaube ich, voll die Ehre ist, wenn eigene Texte mal von anderen Leuten vorgetragen werden.
Ist ja auch interessant zu sehen, wie die das dann interpretieren und so.
Und für dich wahrscheinlich auch super lehrreich, irgendwie mal sich so wirklich einzuarbeiten und zu sehen, hey, das ist der Kniff, den er verwendet
hat. Genau, so reimt die Person oder das ist eben das Metrum oder was auch immer. Also ich kann mir vorstellen, dass ich da auch selber profitieren werde.
Vielleicht überzeugt mich doch, weil ich denke mir auch gerade so, boah, es gibt ja schon auch Slam-Texte, die ich wirklich richtig geil finde, wo ich so denke, boah, ich wünschte, ich hätte die geschrieben, die sind so lustig oder so
nice. Kann ich dir gerne geben.
Ja, ja. Wenn ich nächstes Jahr Dritter beim Bayern Slam werden will, dann melde ich mich nochmal bei
dir. Willkommen zur Rose-Perspektive.
Aber wo man halt dann irgendwie denkt, so, hey, das wäre bestimmt geil, halt mit so einem Text auf der Bühne zu stehen. Also vielleicht habt ihr mich überzeugt, vielleicht will ich doch die selbstgeschriebene Texte-Regel brechen. Okay.
Ja, es wird vielleicht mal, wenn dann es intern bei so Meisterschaften so ein Anti-Slam geben, wo wir das vielleicht mal.
Oder beim Balladenabend im Theaterensemble, der im Juni und im Juli stattfindet. Ja, okay. Vorbeikommen. Werbung. Ja, Schleichwerbung.
Vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen random ist, aber wir haben am Anfang gesagt, du studierst Mathe und ich glaube, da hast du schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Es unterscheidet sich ja schon extrem, weil so, es hat nichts mit Sprache zu tun. Also irgendwann vielleicht auch mit den ganzen Buchstaben wiederkommen. Gibt es aber vielleicht auch eine Gemeinsamkeit zwischen Slam und deinem Mathematikstudium?
Ja, also ich finde, die beiden sind schon unterschiedlich, also und auch bewusst gewählt, weil ein Mathestudium einen emotional ganz schön auslaugt und kognitiv und man dann nicht unbedingt das gleiche nochmal machen möchte. Ich muss aber sagen, wo ich teilweise eine Ähnlichkeit feststelle und sehe, und ich weiß nicht, da haben mir Leute gesagt, dass sie das nicht so gut nachvollziehbar finden, aber ich möchte es nochmal irgendwie erklären, ist Mathe bedeutet ja, dass man sich vor ein Problem setzt, man hat irgendwie ein paar Puzzlestücke und man muss die richtig zusammenfügen, um eine Lösung zu finden. Und ich schreibe gerne so Schachtelreime, die sich irgendwie mehr silbig reimen. Also zum Beispiel habe ich hier in die ersten Zeilen von meinem Text, da reime ich Nadelwälder laufen auf Hahnenkräher lauschen. Das ist natürlich kein reiner Reim, aber die Silben passen zueinander. Und ich finde, das hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Ich weiß irgendwie so ein bisschen, was ich sagen will. Ich habe vielleicht so einzelne Wortstücke, die sich schon so ein bisschen reimen. Und dann sitze ich wirklich davor wie von so einem Rätsel und puzzle das so zusammen, bis ich irgendwie so die perfekte Zeile, die sich auch ähnlich wie in der Mathematik dann oft halt irgendwie so richtig schön ergibt, so als hätte es so zusammengehört. Wenn das irgendwie Sinn macht.
Ich weiß voll, was du meinst.
Und ich finde, das ist tatsächlich irgendwie eine Ähnlichkeit, die mir oft ganz, ganz krass auffällt dann irgendwie.
Ich finde auch, das hast du sehr durchgespielt. Also ich weiß gar nicht, ob du den Reim auswendig kannst, aber wirklich ist mein Lieblingsreim von allen Slam-Texten, die ich bisher kenne, mit dieser Kombüse.
Ach so, ja.
Kombüse schnitzen.
Warte.
Das ist bei deinem Wassertext,
oder? Ja. Nee, das ist in dem Kirschkernkissen-Text ist das. Ich kann das natürlich eigentlich auswendig, aber.
In der Kombüse sitzt und Gemüse schnitzt, irgendwie sowas.
Du bist wie ein Pirat, der verzagt in der Kombüse sitzt und während andere Schätze finden, Figürchen aus Gemüse schnitzt.
Ich finde es so toll. Ich finde es wirklich so toll mit dem Gemüse und der Kombüse.
Wir haben jetzt viel über Reime und auch was vielleicht Nices an Slam-Texten geredet. Es gibt eine Abschlussfrage, die stellen wir alle unseren Gästen. Vielleicht kennst du die deswegen schon. Vielleicht haben wir am Ende, wenn wir alles so konglomerieren, die perfekte Antwort auf diese Frage, nämlich: Was macht für dich einen guten Slam-Text aus?
Also ich möchte nur für mich sprechen, weil ich glaube, ein guter Slam-Text kann super individuell sein und das, was ich gut finde, muss nicht heißen, dass es gut ist, sondern nur, dass das, was für mich, wenn ich einen Text schreibe, wichtig ist. Und für mich ist irgendwie wichtig, dass ich Leute unterhalte und in meinem idealen, also es muss auch nicht immer sein, aber in meinem idealen Slam-Text sage ich auch noch irgendwas aus und vielleicht ist das, was ich aussage, auch was, wo man so ein bisschen so denkt, so hey, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Oder das ist irgendwie so nochmal ein neuer Winkel auf irgendwie ein Problem. Weil ich finde, es ist, natürlich kann man irgendwie, kann man einfach sagen, okay, ja, Klimawandel ist schlecht, aber vielleicht findet man irgendwie nochmal einen neuen Zugang, irgendwas Cleveres, irgendwas, wo Leute denken, okay, ja, hey, das habe ich noch nicht so betrachtet. Und dann, wenn man es dann noch entertaining verpackt, dann macht das für mich den perfekten Slam-Text aus. Also jetzt nicht mega moralisierend, aber einfach ein bisschen was, wo man vorher noch nicht drüber nachgedacht hat, entertaining verpackt. So würde ich gerne Texte schreiben.
Ja, Perspektivwechsel finde ich ultra den wichtigen Punkt. Das finde ich auch richtig toll im Slam. Und vor allem, weil auch dann ja an einem Abend mehrere Leute auf der Bühne stehen und dann also idealerweise ja mehrere Perspektivwechsel auch mitbringen und das irgendwie, ja, da man sich wirklich viel neue Inspiration holen kann. Nicht unbedingt kreativ nur, sondern ja auch so, ja, was einfach Denkhaltung und so auch angeht.
Ja. Damit haben wir doch ein deepes Ende wieder.
Oh, ja.
Wunderschön. Vielen Dank, Julius, dass du zu Gast warst. Wir hören uns in 2 Monaten wieder, also 2 von 3 von uns. Aber ansonsten, vielleicht holen wir dich nochmal ein.
Das war so schön mit dir.
Es war wirklich schön. Ich hatte auch Riesenspaß, muss ich sagen.
Vielen Dank. Und dann hören wir uns in 2 Monaten wieder auf Maxneo.